Ewigkeitssonntag. Liebe Gemeinde, ist uns dieser Abschnitt gegeben aus dem 2. Petrusbrief, dem 3. Kapitel von Vers 8 ab. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Wenn das alles soll so zergehen, wie müsst ihr da geschickt sein in heiligem Wandel und gottesfürchtigem Tun, die ihr wartet und eilet zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Wenn wir heute am Schluss des Kirchenjahres unser Sterberegister aufschlagen, so sind wir bedrängt. 21 Namen sind dort eingetragen, die in den letzten 12 Monaten in unserer Gemeinde beerdigt worden sind. Die Namen sind folgende: Käthe Sauer, Martha Feil, Lore Bofinger, Gertrud Mangold, Friedrich Hennig, Walter Nagel, Doris Maas, Siegfried Rupp, Ernst Sorg, Hans-Peter Buck, Friedrich Bessler, Margarete Diekmann, Anna Krauter, Fritz Kübler, Gertrud Janssen, Erich Hühne, Pauline Schinkel, Martha Deile, Marie Feller, Clara Hecker, Margarete Bauer. 21 Mal Trauer, 21 Mal Schmerz, 21 Mal Heimweh. Man hat den Vater nicht gerne hergegeben, obwohl ihm sein leidendes Herz lebensmüde gemacht hat. Man hat die Mutter nicht gerne ziehen lassen, obwohl sie seit der Operation Tag und Nacht leidend war. Man hat den Mann nicht mehr vergessen, obwohl ihm nach solchen Schmerzen die Ruhe zu gönnen ist. Trauernde Menschen sind bedrängte Menschen, die wir in unserer Mitte besonders herzlich begrüßen und auch hier aufnehmen wollen. Aber nicht nur sie. Wir alle sind doch am Totensonntag bedrängt. Wir wissen, dass keiner von uns am gesicherten Ufer steht, an dem der Strom des Todes unsere Lieben und Nächsten von uns reißt. Das Ufer gibt nach. Der Boden fließt mit. Der Halt ist weg. Wir alle treiben ja dem Ende entgegen. Da mag man den Tod negieren, wie Ludwig XIV., der die Vorhänge am Versailler Schloss zuziehen ließ, wenn eine Leichenkutsche passierte. Da mag man den Tod glorifizieren, wie Dr. Switter in Dürrenmatts Meteor, wenn er ausrief: Allein der Tod ist ewig, das Leben ist eine einzige Schindluderei ohne Gleichen. Da mag man den Tod sogar proklamieren, wie Samuel Beckett, wenn er schrieb: Das Nichts ist die einzige und höchste Realität. Trotzdem gilt, so wie ich es auf dem englischen Poster gelesen habe und mir seither nachgeht: This day is the first day of the rest of my life. Dieser Tag heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Unsere Tage sind gezählt. Unsere Wochen sind bemessen. Unsere Lebenszeit ist eine einzige Galgenfrist. Unser aller Namen sind schon mit unsichtbarer Tinte ins Sterberegister eingetragen. Die Reihenfolge steht fest. Weil sie uns nicht bekannt ist, deshalb fragen wir ängstlich. Wer wird der Nächste sein? Weichen wir nicht aus? Wer wird als Nächster aus unserer Mitte gerissen? Hören wir nicht weg? Wer steht vor den Toren der Ewigkeit? Wer? Sie oder ich? Jeder Optimismus ist grundlos. Jede Lage ist doch hoffnungslos. Unsere Erde ist ein einziger Friedhof, auf dem schlussendlich auch mein Grab ausgewiesen wird. Gibt es denn etwas anderes, als zu hoffen auf den todsicheren Tod? An dieser Stelle meldet sich der Apostel zu Wort. Nicht vollmundig, nicht lautstark, nicht phrasenhaft, sondern mit seiner Gemeinde redend, unterstreichend, tröstend. Paulus sagt, wir warten nicht auf den letzten Tag, sondern auf des Herrentag. Wir warten nicht auf unsere letzte Stunde, sondern auf des Herrnstunde. Wir warten nicht auf eine letzte Welt, sondern auf des Herrn Welt. Und wir sind heute Morgen eingeladen, in dieses Gespräch kurz hineinzuhören. Zum Ersten, Christen warten nicht auf den letzten Tag, sondern auf des Herrn Tag. Es gibt verschiedene Kalender. Wir haben einen Taschenkalender mit 12 Seiten, auf dem unsere Termine eingetragen sind. Jeden Monat hangeln wir uns durch die Verpflichtungen. Und wenn wir glücklich den Dezember erreicht haben, dann kaufen wir uns eben einen neuen. Oder wir haben einen Wandkalender mit 52 Bildern. Jede Woche lassen wir uns von einem neuen Motiv überraschen. Und wenn nur noch das Jahresschlussbild an der Wand hängt, dann besorgen wir uns eben einen neuen. Oder wir haben einen Abreißkalender mit 365 Wortauslegungen. Jeden Tag halten wir damit Andacht. Und wenn der 31.12. abgerissen ist, dann lassen wir uns einen neuen schenken. All unsere Kalender weisen auf Sonntage und Werktage, auf Arbeitstage und Feiertage, auf Sonnentage und Regentage, auf helle Tage und schwarze Tage, aber doch nicht auf den letzten Tag. Den gibt's nicht, sagten die Spötter, so wie es kurz vor unserem Text heißt. Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Den gibt's gar nicht, sagen die Spötter heute, so wie Bert Brecht eines Tages. Und das hat wohl ein jeder gehört, der in ärmlicher Wiege lag. Kommt des armen Weibs Sohn auf den goldenen Thron und der Tag heißt St. Nimmerleins Tag. Und weil wir gar nicht mehr warten können, heißt es, alles dies sei nicht erst auf die Nacht um 7:30 oder 8, sondern schon bei Hahnenschrei am St. Nimmerleins Tag. Den gibt's doch gar nicht, werden die Spötter morgen sagen und sich in der Illusion wiegen, als ob dieser Planeten sich ewig im Kreise drehen wird. Aber Gott hat seinen eigenen Kalender. Damals bei der Schöpfung hat er das erste Blatt aufgeschlagen. Wüst und leer war es, als er sein Werk begann. Und dann kamen viele weitere Blätter, die wir Menschen mit unserem Blut besudelt haben. Aber in Jesus Christus hat er ein ganz neues Blatt aufgeschlagen. Als dieser Sohn am Kreuze hing und als er auferstanden ist, da war doch jener Tag, der in Gottes Augen alle anderen Tage überragt. Und einmal wird er auch das letzte Blatt aufschlagen. Wie viele Blätter es bis dahin sind, wissen wir nicht, weil 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre sind. Das heißt doch, dass seit der Geburt Jesu wir erst 2 Blätter weiter sind. Die Länge der Zeit ist keine Widerlegung der Wahrheit. Gott hat nichts vertagt und nichts ad acta gelegt. Unser aller Tage, wiederhole, unser aller Tage münden ein in des Herrn Tag, an dem er kommen wird. Noch gilt jenes mächtige Wort Martin Luthers, das er im Marburger Religionsgespräch dem Zwingli an den Kopf geschleudert hat. Maior est verbi divini, auctoritas quam nostra capacitas. Die Autorität des Wortes Gottes ist größer als unsere Kapazität, als unser Fassungsvermögen. Wir werden Christus begegnen. Jeder wird Christus begegnen. Wir werden ihm unsere Fragen und Zweifel hinlegen. Wir werden bei ihm unsere Anfechtungen und Widerstände ablegen. Freunde, wir werden ohne Kummer und ohne Leid und ohne Last bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wir warten auf des Herrn Tag. Und das andere, Christen warten nicht auf ihre letzte Stunde, sondern auf des Herrn Stunde. Es gibt verschiedene Uhren. Wir haben eine Armbanduhr mit Schweizer Werk, auf der wir Datum und Zeit ablesen. Schon der Vater hat sie getragen. Und wenn sie stehen bleibt, dann ziehen wir sie eben wieder auf. Oder wir haben eine Wanduhr mit Quarzwerk, die auf die Sekunde genau läuft. Seither weiß jeder in der Familie, welche Stunde es geschlagen hat. Und wenn sie verliert, dann tauschen wir nur die Batterie aus. Oder wir haben eine Radiouhr mit Leuchtziffern, die uns morgen aus dem Bett wirft. Das Wecken ist seither kein Problem mehr. Und wenn sie keinen Ton mehr macht, dann muss nur der Stecker in die Wand. Alle Uhren zeigen Viertel und halbe Stunden, Dreiviertel und ganze Stunden, Tagstunden und Nachtstunden, Morgenstunden und Abendstunden, aber nicht die letzte Stunde. Unsere Uhren gehen dauernd im Kreis. Gott aber hat eine eigene Uhr. Sie hat damals zu laufen begonnen, als er sagte, es werde Licht. 12 Uhr mittags war es, als Jesus Christus geboren wurde und als die Engel gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und um die 9. Stunde, um 15 Uhr, da war es 3 Uhr, als Jesus am Kreuze hing und schrie, es ist vollbracht. Und seither läuft diese Uhr auf Mitternacht zu. Wenn diese Stunde noch nicht eingetreten ist, so nicht deshalb, weil vielleicht die Batterie ausgefallen wäre oder der Strom alle wäre. Gottes Uhr ist nie reparaturbedürftig. Wir warten noch auf Gottes Stunde, weil er uns noch stundet. Das Ausbleiben seiner Wiederkehr ist keine Saumseligkeit, sondern Barmherzigkeit. Dieser Gott hat Geduld mit uns. Er will, dass keiner vorschnell abgeschrieben werde. Er will, dass jeder umkehre, bevor es zu spät ist. Er will, dass jeder heimkomme. Liebe Freunde, darum geht es. Er arbeitet mit Geduld. Er verliert nicht gleich die Nerven. Unser Gott hat eine Lust an der Vollständigkeit. Wenn er vor 500 Jahren die letzte Glocke eingeläutet hätte, dann wäre kein Martin Luther da gewesen. Hätte er vor 300 Jahren den Vorhang heruntergelassen, dann wären wir ohne einen Johann Sebastian Bach. Hätte er vor 100 Jahren das Uhrwerk angehalten, dann wäre seine Gemeinde ohne einen Dietrich Bonhoeffer. Und hätte er vor 50 Jahren Schluss gemacht, dann hätte ich keine Chance gehabt. Und wenn er heute Nachmittag käme, wären Sie dabei? Unser Gott hat doch eine Lust an der Vollständigkeit. Der badische Erweckungsprediger Alois Hinhöfer hatte seiner Gemeinde in jenem schlichten Bilde klargemacht. Auf dem Marktplatz steht eine Postkutsche zur Abfahrt bereit. Aber der Postkutscher fährt nicht ab. Er geht um den Wagen, schaut die Geschirre an und blickt die Straße hinunter. Und dann läuft er wieder um den Wagen, schaut nach den Bremsen und blickt wieder die Straße hinunter. Warum fährt er nicht ab? Da kommt einer eilend mit großen Schritten und steigt ein. Auf den hat er noch gewartet. Der Schlag fällt ins Schloss, die Peitsche knallt, die Fahrt geht los. Man kann nicht ewig bei Jesus einsteigen. Gottes Geduld ist nicht ewig. Und deshalb haben sie es hier von unserem Stiftskirchenturm im Mittelalter hineingerufen in diese Stadt. 12, das ist das Ziel der Zeit. Mensch, Mensch, bedenk die Ewigkeit. Wir warten auf des Herrn Stunde. Und ein letztes. Christen warten nicht auf die letzte Welt, sondern auf des Herrn Welt. Gott hat nämlich ein eigenes Buch. Wir haben auch Bücher, aber wir haben zum Beispiel ein Philosophiebuch, in dem wir Theorien nachlesen können. Zum Beispiel die Theorie eines Laplace, der im Gegensatz zu Galilei gesagt hat, die Natur ist mit sich allein. Gott habe gar keine Möglichkeit, in den Gang der Natur einzugreifen. Oder wir haben Physikbücher, in denen uns Formeln präsentiert werden. Zum Beispiel jene Formel von der Erhaltung der Energie und Materie. Und diese Formel sei überhaupt gar nie aufzubrechen. Gott hat ein eigenes Buch. Und darin heißt es, die Himmel werden vergehen, mit großem Krachen die Elemente vor Hitze verschmelzen und die Erde verbrennen. Diese Welt vergeht, in der Tat. Aber nicht durch einen atomaren Erstschlag, nicht durch einen klimatischen Hitzeschlag, nicht durch ein Zusammenkrachen mit schweifenden Kometen, sondern allein durch Gottes Wort. Der, der den Anfang gemacht hat, der macht auch das Ende. Der Herr über Materie und Energie schafft über einer vergehenden Welt einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Haben Sie richtig gehört? In der Gerechtigkeit wohnt. Es wird keine ungerechten Regime mehr geben. Es wird keine ungerechten Kriege mehr geben. Es wird keine ungerechten Lasten mehr geben. Selbst die Ungerechtigkeit in Person, der Teufel, Sünde und Tod wird nicht mehr sein. Doch eine Erde ohne Friedhöfe, Familien ohne Gräber. Siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Søren Kierkegaard lebte mit dieser Hoffnung, als er schließlich seinen Steinmetz beauftragte, auf sein Grabstein jenen Vers einzumeißeln, den sie auch kennen sollten. Noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werde ich laden mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Warum verschreiben wir uns an die Alltäglichkeiten? Warum verketten wir uns an unsere Trauer? Warum verknoten wir uns mit den Schmerzen? Warum halten wir uns an allem Blunder so krampfhaft fest? Der Apostel mahnt, wartet und eilet. So wie die Kinder auf Weihnachten, die jetzt schon Wunschzettel schreiben, wartet und eilet, so wie Verlobte auf die Ehe, die jetzt schon ihre Wohnung einrichtet, wartet und eilet, so wie Jungvermählte auf ihr erstes Kind, die schon die Wiege in die Stube stellen, wartet und eilet, lebendig, fröhlich, gespannt. Jede echte Hoffnung gestaltet die Gegenwart. Vielleicht gehen Sie heute Nachmittag auch auf den Friedhof. Sie stehen an dem Grab, an dem Sie schon oft gestanden sind. Und jedes Mal wird Ihnen das Herz so schwer. Denken Sie diesmal nicht zurück an den Tag, den Sie gemeinsam erlebten, an die Stunden, die Ihnen gemeinsam geschenkt waren, an die ganze Welt, die Sie dort mitbegraben haben. Denken Sie doch einmal vorwärts an des Herrn Tag, an des Herrn Stunde, an des Herrn Welt. Und dann falten Sie doch die Hände und dann beten Sie, dein Reich komme, dein Frieden komme, dein Trost komme. Komm, Ja, komm, Herr Jesu. Amen.